Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Und wir tauchen heute ab, nämlich zu den schrägen Ereignissen rund um Buckelwal Timmy, der Deutschland 2 Monate lang beschäftigt hat, wie kaum ein anderes Thema. Jetzt kommt Timmy in Hamburg sogar auf die Theaterbühne. Bei uns ist gleich der Regisseur Alexander Klessinger. Und auch im zweiten Teil unserer Sendung steigen wir ins Wasser zu Besuch beim weltweit wohl einzigen Unterwasser-Marionettentheater. Das gibt's in Lübeck und hat eine bewegte und bewegende Geschichte. Er war unübersehbar groß, legte sich mal hier, mal dort vor der deutschen Ostseeküste auf Grund und wurde bald zum Dauerthema für ein ganzes Land. Der gestrandete Buckelwal, der Timmy oder auch Hope genannt wurde, war im März und April dieses Jahres ein gesamtgesellschaftliches Thema. Und jetzt, nach dem Medienspektakel, den Debatten und Rettungsversuchen und letztlich leider auch dem Tod des Wals, kommt Timmy sogar auf die Theaterbühne. Timmy, die Hope stirbt zuletzt, heißt der Abend, der heute am Hamburger Ernst-Deutsch-Theater zu sehen ist. Und der Regisseur ist Alexander Klessinger. Ich grüße Sie.
Hallo, danke für die Einladung.
Herr Klessinger, ich gebe zu, als ich den Titel Ihrer Produktion auf dem Spielplan las, dachte ich erstmal, wow, da war aber jemand richtig schnell im Wettlauf um die ganz große Aufmerksamkeit. Wann und wie wurde Ihnen klar, das Wahldrama muss auf die Bühne?
Ja, das war spätestens, als um den Wal herum dann Demonstrationen begannen, wo auch Sprüche wie "Wir sind das Volk, Freiheit für Hope" gerufen wurden. Da dachte ich, okay, das nimmt jetzt einen Skurrilitätsgrad an, das ist Theaterstoff. Und ich meine, der Wal war ja Ausgangspunkt für ganz viele gesellschaftspolitische Dynamiken, die sich daran abzeichneten. Und das ist letztendlich, was mich interessiert hat und wo ich dachte, okay, das muss Theater werden und zwar schnell, weil das ist jetzt präsent.
Ja, Timmy hat im März und April das ganze Land in so einen kollektiven Ausnahmezustand versetzt. Es gab im Grunde kein Entkommen vor den neuesten Nachrichten über den Buckelwal. Haben Sie bei der Arbeit an Ihrer Produktion jetzt eigentlich nochmal nachvollzogen, wie diese Geschichte so riesig werden konnte, was da die Momente waren, an denen das dann so quasi implodierte?
Ja, schon. Ich habe mich natürlich dann, als ich entschieden habe, dass wir da ein Stück draus machen wollen, natürlich viel intensiver mit dem Thema beschäftigt, als ich das jetzt normal getan hätte. Und das war natürlich sehr spannend, weil das wirklich ja wie ein Krimi war, wo jeden Tag es noch absurder, muss man sagen, wurde. Vor allem ja aus den verschiedensten Richtungen. Und ich glaube, dass das sozusagen so spannend ist, dass an diesem Tier sich so viel entzündet hat in die verschiedensten Lager. Und dann zeigten sich ja da auch wirklich spannende politische Prozesse. Wie muss jetzt hier ein Minister auftreten, wenn in seinem Bundesland das passiert? Und wie verhält sich die Medienwelt? Wie verhalten sich Menschen, die das sehr berührt? Und dann gab es ja auch ganz viel esoterische Strömungen, die sich da eingebracht haben. Es waren große Fragen da plötzlich auch gegenüber der Wissenschaft. Also wie viel Autorität wird hier einer wissenschaftlichen Perspektive eingeräumt? Und das sind ja alles Themen, sage ich mal, die weit über Timmy hinausreichen.
Es hatte sich ja um diesen Wal damals so ein regelrechter Kult gebildet, relativ schnell. Sie haben es eben schon angesprochen. Es gab die intensiv Mitleidenden vor den Livestreams, die es dann auch rund um die Uhr quasi gab. Und dann aber eben auch die Verschwörungstheoretiker, die nicht lange auf sich warten ließen und die eigentlich hinter jeder neuen Entwicklung ja, wie so einen Plan vermuteten. Was erzählt denn Timmy für Sie über den Zustand unserer Gesellschaft im Moment?
Ja, genau. Das ist letztendlich natürlich einer der Kernfragen, die für das Theater interessant sind. Und ich finde sozusagen, dass das solche Dynamiken sind, die Wissenschaftsskepsis zum Beispiel, die wir ja auch aus ganz anderen Bereichen kennen und wo plötzlich man merkt über Social Media und so weiter, dass Menschen oft ihrem selbst zusammengegoogelten Wissen viel mehr Vertrauen plötzlich schenken als sozusagen Meinungen von Menschen, die Fachleute sind. Und plötzlich hat man das Gefühl, dass Leuten, die das studiert haben, die ihr ganzes Leben damit verbringen, solche Dinge einzuschätzen und einzuordnen, ein grundsätzliches Misstrauen entgegenstößt. Und das Gleiche ist auf einer politischen Ebene, dass relativ schnell ein Dualismus aufgemacht wurde, die da oben, also da wirklich gibt es ganz interessantes Material auch. Und hier wurde so ein Topos bedient, dass die Politik da oben, die wollen den jetzt sterben lassen, da sind irgendwelche Machenschaften am Werk. Und aus sowas entstehen dann plötzlich solche Sprüche wie, wir sind das Volk. Wir lassen uns doch von der Politik hier nicht verarschen. Und das sind natürlich Dynamiken, die vor so einem Wahl natürlich schon skurril erscheinen, die wir ja aber aus der Corona-Zeit zum Beispiel auch kennen und so weiter, wo so ein grundsätzliches Verhältnis befragt werden kann zwischen den BürgerInnen, der Politik und wie sieht's da gerade aus?
Jetzt sprechen Sie in der Ankündigung Ihres Theaterabends von einer Passion. Also die Passionsgeschichte handelt ja von Opfer, von Erlösung, von Schuld, von Vergebung. Wie passt denn dieser Begriff für Sie zu dem, was da mit diesem Wahl passiert ist?
Also das referiert ganz stark auf die esoterischen Vereinnahmungen, die da stattgefunden haben. Und nicht nur, muss ich ehrlich sagen, von, sage ich mal, offensichtlich esoterischen Kreisen, sondern ich fand schon auch beachtlich, wie manche Medien, aber auch zentrale Figuren, wie auch ein Herr Backhaus, schon durch ihr Wording und so weiter ganz stark mit daran gearbeitet haben, dieses Thema maximal zu emotionalisieren. Und wenn jetzt sozusagen ein Minister sagt, dass er nachts von dem Wahl träumt und dass man schon ein anderer Mensch ist, wenn man so einem Wahl zuhört und so weiter, bedient das natürlich was. Und das wurde dankbar ja auch aufgegriffen von den Medien und so weiter. Und ganz viel wurde auch gefragt, was denn der Wahl für eine Botschaft hat. Warum denn der jetzt zu uns gekommen sei, was uns das sagen soll. Und das fand ich so interessant, weil hier eigentlich schon etwas stattfindet, was man aus religiösen Kontexten kennt, ja, dass eine Figur zu uns kommt mit einer Botschaft von wo auch immer her. Und hier findet so eine Erhöhung statt, die wir im Theater natürlich überziehen können, ne, und quasi fast zu einer Heiligsprechung werden lassen können. Und dann schien mir die Struktur einer Messe im Sinne einer Passionsgeschichte sinnvoll, weil dieses Tier, wenn man ihm unterstellt, er sei zu uns gekommen mit einer Botschaft, quasi dann von der Politik dem Tod preisgegeben wird, dann großer Aufstand, großes Klagen und danach die Auferstehung, er wird gerettet, er geht zurück ins Meer. Und das war sozusagen natürlich auch ein Weg, das zu theatralisieren. Man muss gar nicht so viel der Wirklichkeit in dem Fall dazu dichten, um wirklich groteskes Theater machen zu können. Und wir werden auch mit O-Tönen arbeiten. Also es kommen wirklich auch Leute zu Wort, die rund um Timmy eine Rolle gespielt haben. Und wir arbeiten ganz viel mit Originalzitaten. Die Form ist sozusagen eine Zuspitzung. Und es geht uns nicht darum, uns irgendwie lustig zu machen über die Leute oder so. Also die Figuren auf der Bühne nehmen das alles sehr ernst.
Es gibt trotzdem noch eine aufklärerische Ebene an dem Abend, nämlich indem Sie eine Tierärztin, WissenschaftlerInnen und AktivistInnen zu einem Nachgespräch zusammenbringen. Was versprechen Sie sich denn davon?
Genau, ja, das ist mir tatsächlich sehr wichtig, dass man den Abend hoffentlich als gesamtes Konzept anschaut. Weil für mich kreist der Abend um eigentlich eine, finde ich, sehr zentrale Frage, nämlich die nach unserer Empathiefähigkeit. Und es wurde so viel gesagt und geschrieben, dass Timmy gezeigt hat, dass wir alle so empathisch sind. Und ich würde behaupten, nee, der hat sehr deutlich gezeigt, wie begrenzt unsere Empathiefähigkeit ist und dass wir sozusagen sehr widersprüchlich funktionieren und dass es uns offensichtlich sehr schwer fällt, Empathie auf abstraktes, systematisches Leid zu lenken, wohingegen wir, wenn es einen Namen hat, eine Geschichte, wie so drauf springen. Und deswegen zum Beispiel war es uns auch wichtig, eine Neurowissenschaftlerin einzuladen, die darüber sprechen kann. Und deswegen war es mir ein Anliegen, auch Anna Schubert und Henrik Hassel einzuladen, die sozusagen viel riskieren, um Tierleid aufzuzeigen. Also was ja nicht losgebrochen ist nach Timmy, ist eine Riesendebatte darüber, wie wir mit unseren Meeren umgehen. Warum da eigentlich Netze rumschwimmen? Was sucht eigentlich ein Buckelwal in dieser Bucht? Das wurde ein bisschen gefragt, aber das war nicht das Thema. Und es wurde auch nicht eine Riesendebatte über Tierwohl angestoßen. Und das finde ich so spannend. Und dafür braucht es, finde ich, eine Chance, danach sozusagen diesen Gedankenraum, den, sag ich mal, das Theaterstück erstmal öffnet, auch wirklich zu besprechen auf einem gewissen inhaltlichen und wissenschaftlichen Niveau. Da ist mir sehr gewünscht, dass es danach eine Einordnung gibt. Nicht des Stücks. sondern des Themas.
Ja, man könnte etwas pathetisch sagen, der Wal soll nicht umsonst gestorben sein. Die Passion des Buckelwals und was sie mit Deutschland zu tun hat. Timmy, die Hope stirbt zuletzt, ist heute Abend zu sehen am Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg. Und der Regisseur ist Alexander Klessinger. Ich danke Ihnen.
Ich danke auch. Wir freuen uns auf heute Abend.
Wie gelungen der Abend war, das hören Sie natürlich auch bei uns heute in der Sendung Fazit. Das Spiel mit Marionetten, das hat ja an sich schon einen ganz eigenen Zauber mit seinen magisch belebten Puppen, die von unsichtbaren Fäden geführt werden. In Lübeck gibt es ein Theater, das mit dieser Kunst einen ganz eigenen Weg gegangen ist, nämlich unter Wasser. Die Lübecker Wassermarionetten gibt es schon seit 36 Jahren und sie sind das wohl weltweit einzige Theater, das mit seinen Marionetten abtaucht. Nach einer langen Odyssee, bei der sie viermal mit dem 3000 Liter fassenden Aquarium die Bühnen wechseln mussten, haben die Wassermarionetten nun eine feste Spielstätte in Lübeck und damit auch eine Art Heimat gefunden. Thorsten Philips hat sie dort besucht.
Wenn Anna Malten ihren Latexfisch wie eine Marionette durch das Aquarium zieht, sehen ihn die 60 Zuschauerinnen und Zuschauer hinter einer 2 Meter hohen und 3 Meter breiten Glaswand in einem Riesenaquarium. Neben dem neonfarbenen Latexfisch schwimmt in dem beleuchteten Aquarium eine Schreibtischlampe. Die wird von Wolf Malten gezogen. Seine Frau und Künstlerkollegin Anna Malten steht neben ihm. Unsichtbar für das Publikum, denn neben und über der Glasfront sind schwarze Holzwände, sodass nur die Schreibtischlampe und der Fisch im beleuchteten Wasser zu sehen sind. Sie werden wie Marionetten durch das Wasser gezogen.
Die Figur, wenn ich anfange und die Musik höre und die Lichtstimmung da ist, und dann muss ich mich wirklich auf die Figur und das Wasser einlassen und mit beiden zusammen spielen. Und es entsteht jedes Mal was Neues. Natürlich gibt's eine Choreografie, die Figur soll bestimmte Dinge tun. Aber sie wird sie niemals zweimal exakt so machen. Also es ist ein Spiel mit allen beiden. Wir sind zu dritt.
Anna begleitet Wolf Malten seit mehr als 10 Jahren. Wolf Malten und seine damalige Partnerin Simone Frömming hatten vor 36 Jahren die Idee für so ein Unterwasser-Marionettentheater. Wolf studierte Film und Kunst und dann Puppenspiel in Polen. Sein erstes Stück zeigte er damals zusammen mit Simone Frömming in einem Weinglas.
Das war ein ganz normales Weinglas. Und die Leute hatten alle Operngläser bekommen von uns. Und die saßen dann drumherum, das waren so 50 Leute. Und wir haben diese Geschichte im Wasserglas gespielt und das war magisch, total irre. Es war die Geschichte eigentlich eines Wassertropfens und eine Liebesgeschichte, also zwei Wassertropfen, die sich verlieben. Und Simone hat damals die Figuren gespielt und ich habe mit der Gitarre dazu die Töne und die Musik gemacht. Das war ein magischer Moment und in dem Augenblick wurde uns beiden klar, dass das eine nonverbale, wunderbare Möglichkeit ist, mit all den Dingen, die wir lieben, mit Figuren, mit Licht und mit Magie, also mit diesen Welten, die entstehen können.
Sie beschlossen nun in ihrer Heimatstadt Lübeck ein Unterwasser-Marionettentheater zu eröffnen. Doch schon bei ihrer ersten Produktion vor 30 Jahren kam es zum großen Knall, im wahrsten Sinne des Wortes, als die Premiere ihres ersten Stückes, Der kleine Hai, zu Ende war.
3000 Liter flogen hinten gegen die Museumswand. Zum Glück stand keiner dahinter. Wir waren vorne und haben uns verneigt. Und das Wasser kam dann, wir hörten nur den Knall und dann kam das Wasser von hinten auf den Boden unter uns durch den Vorhang und ins Publikum rein. Und die Kinder fingen an zu jubeln, ja, yeah, jetzt geht's los, super. Und wir wussten, das war's.
Rund 50.000 Euro waren futsch, weil der Aquariumsbauer Materialkosten sparen wollte. Zum Glück halfen eine Versicherungsvertreterin und viele Spenderinnen und Spender, weil das Medieninteresse nach dem Vorfall groß war. Vor 12 Jahren ist Wolf Maltens ehemalige Partnerin und Mitkünstlerin Simone Frömming gestorben. Vor jedem Auftritt erwähnen Anna und Wolf Malten die Puppenspielerin, die die Latexmarionetten damals entworfen und konstruiert hatte. Und genau wusste, wie man sie effektvoll durch das Wasser tanzen lässt. Eine Fähigkeit, die erst Wolfs spätere Frau Anna wieder mitbrachte.
Ich musste Simone damals versprechen, dass ich alles tue, um glücklich zu werden. Das schließt auch die Arbeit natürlich mit ein. Das ist ja mein Lebensinhalt. Und da jemanden zu finden, der so passt, mit dem man zusammenarbeiten kann, Das war einfach ein Geschenk des Himmels, ich sag's mal einfach so.
Inzwischen hat sich das Theater etabliert und das Publikum ist begeistert.
Und ein bisschen meditativ, also es war wirklich angenehm, wie so ein kleiner Urlaub.
Man kommt runter und genießt das Ganze einfach.
Also ich komme eigentlich da jetzt raus wie aus so einer Yoga-Session. Also ja, war total entspannt, finde ich.
In dem 3000 Liter Wasseraquarium, das in einem dunklen Raum angeleuchtet wird, tanzen Latexpuppen oder auch Badehosen zu sphärischer Musik. Und die Water Stories werden lebendig.
Wir haben so lauter kleine Minigeschichten entdeckt. So erleben wir Geschichten nachts, wenn wir träumen. Und im Traum ist alles möglich. Da können wir schweben, da können wir fliegen. Und dann kann auch ein Unterwasserfahrradfahrer eine Badehose einsammeln.
Gerade arbeiten sie an der nächsten Produktion, den Water Dreams. Man darf gespannt sein. Um die Stücke zu sehen, muss frühzeitig online per E-Mail reserviert werden. Denn das weltweit einzige Unterwasser-Marionettentheater in Lübeck ist oft ausverkauft.
Ja, und das aktuelle Programm der Lübecker Wassermarionetten Water Stories ist gerade regelmäßig zu sehen, das nächste Mal am 17. Juli. Für uns beim einzigen Unterwasser-Marionettentheater war Thorsten Philips. Seinen Beitrag finden Sie wie alle Themen dieser Sendung natürlich auch online unter deutschlandfunkkultur.de.
Die geniale Stelle.
Und sie kommt heute von Sascha Mariana Salzmann, einer der herausragenden AutorInnen des deutschsprachigen Theaters. Und jetzt geht es um einen Satz auf der Bühne, der Sascha Mariana Salzmann nicht mehr losgelassen hat.
Meine geniale Stelle ist aus dem Stück Fuck You Europa von Nicoletta Essenenko. Es ist auch relativ simpel, der Satz an sich geht, ich meine, in meiner Kindheit hatte ich kein Land und ich bin über den Satz total gestolpert. Also der Monolog selber handelt eben von dem Zerfall der Sowjetunion und diesem Post-Perestroika-Gefühl und dem nicht festhalten können an allem, was vorher feststand für ein junges Mädchen, was eben in Moldawien hockt und nicht versteht, was Perestroika bedeuten soll und was Amerika bedeuten soll und wer jetzt die letzten Blue Jeans bekommt. Und ich habe diesen Satz mehrmals gelesen und dachte, muss das nicht anders heißen? Heißt das nicht, in meinem Land hatte ich keine Kindheit? Irgendwas hat mich daran getriggert. Und dann habe ich gemerkt, dass dieser ganze Text eigentlich mein komplettes Denken über das, was mir persönlich passiert ist, die zu jung war, um wirklich zu rezipieren, wie der Mauerfall auf sie eingewirkt hat, in wunderschönen Bildfetzen und kaleidoskopartig durcheinanderwirbelt. Und deswegen war es meine geniale Stelle, weil es wirklich so ein Aha-Erlebnis war, dass ich plötzlich alles, was ich tatsächlich gesehen und geschmeckt und gerochen habe als Kind, plötzlich wie Staub aufgewirbelt wurde und ich das vor mir hatte. Und dann, ach so, das war Perestroika. Und ich habe es ja erlebt. Stimmt. Und ich habe diesen Text dafür gebraucht, um mich daran zu erinnern, weil ich jung war. Deswegen ist das meine geniale Stelle.
Sascha Mariana Salzmann über Fuck You Europa, eine Performance der moldauischen Theatermacherin Nicoletta Essenenko. Und das war's von Rang 1.